Es ist wieder so viel passiert und am Wochenende steht die große Oscar-Nacht bevor. Die berühmtesten Filmpreise der Welt werden in Los Angeles verliehen und sie werden vermutlich eine ganz andere Gestalt haben als in den vorigen Jahren, denn viel Debatten, Aktivismus, Social-Media-Aktionen wie Oscars So White haben mit dafür gesorgt, dass die Verleihung weitaus mehr von Diversität geprägt ist, als das vorher der Fall war. Und auch in Deutschland ist das ein riesiges Thema. Wie geht der deutsche Film mit der Frage der Diversität um? Wer wird abgebildet? Wer ist beteiligt? Wer schreibt die Geschichten? Das sind sehr große Fragen, die auch zurückwirken natürlich auf die Vielfaltsgesellschaft. Darüber spreche ich heute mit Tyron Ricketts, dem Schauspieler-Produzenten, der sich seit Jahrzehnten engagiert für mehr Diversität im Filmbetrieb. Ich bin Nils Winkmar, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Nadja Sabura ist beim nächsten Mal wieder dabei und das ist Quoted, der Medienpodcast, ein Format der Civis Medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. In der Vorberichterstattung zur Oscarverleihung ist es Tradition, dass man immer schaut, was kommt aus dem eigenen Land, was wird nominiert, welche deutschen Filme haben eine Chance. Und in diesem Jahr sind das drei: Wim Wenders, Sandra Hüller und Ilka Çatak mit seinem Film Das Lehrerzimmer. In den meisten Presseberichten davor aber war immer nur von Wenders und Hüller die Rede und beim Lehrerzimmer wurde nur der Filmtitel genannt und nicht der Regisseur, eben Herr Çatak. Und darüber hat er sich beschwert in mehreren Artikeln und Interviews, wo eine große Enttäuschung herauszulesen war über die Routinen des deutschen Medienbetriebs und der Berichterstattung darüber, die eben auf Stars gucken und auf biodeutsche Namen und ihn ganz selten nur oder nur am Rande erwähnt haben. Und dieses Beispiel ist schon sehr krass. Man hätte sich gewünscht, dass wir da viel weiter sind in der Diversität und auch in der Reflexion dieser Diversität. Aber die Oscar-Berichterstattung hat eine solche Tradition, dass man das Gefühl hat, die Leute fallen in ganz alte Routinen zurück. Und in diesem Jahr zeigt das nochmal, dass wir da längst noch nicht so weit sind, die Vielfaltsgesellschaft im Film und im Fernsehen richtig abzubilden. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Wie kann man das befördern? Denn es ist ja nicht nur so, dass das symbolische Abbild, das Film und Fernsehen zurückprojizieren in die Gesellschaft, also was man sieht man auf dem Bildschirm, auf der Leinwand, wie ist die Realität einer Gesellschaft, dass das unheimlich wichtig ist, gerade jetzt in diesen Zeiten des anwachsenden Rechtsradikalismus. Aber es ist eben auch eine wirtschaftliche Komponente, denn es kann nicht sein, dass bei diesen sehr großen Summen, die es da doch geht, immer nur die gleichen am Tisch sitzen und immer nur die gleichen profitieren, die gleichen das Sagen haben. Die Öffnung zu mehr Diversität muss natürlich an mehreren Punkten ansetzen. Man hat sich da auch schon einiges überlegt. Einige Filmförderanstalten haben Checklisten formuliert. Aber die Frage ist natürlich, wie lässt sich das wirklich nachhaltig realisieren? Also dass eben nicht nur Produktionen irgendwas besetzen mit People of Color, um diese Checklisten zu erfüllen und dann ist das Ergebnis überhaupt nicht überzeugend oder es passt nicht zur Geschichte. Und wer schreibt auch die Geschichten? Das heißt, man braucht im Grunde wirklich an der ganzen Kette der Entstehung eines Films, bei den Drehbüchern, bei der Produktion, bei der Besetzung eine paritätische Beteiligung von Minderheiten und von diversen Bevölkerungsgruppen. Dann würde natürlich auch die Qualität der Filme sich verbessern. Das ist zumindest die Idee dahinter, aber wir sind davon weit entfernt. Mein Gast heute bei Quoted ist Tyron Ricketts, ein österreichischer Schauspieler, Produzent und Musiker, 1973 geboren, war in der deutschen Rap-Szene aktiv und hat die Produktionsfirma Pentertainment und engagierte sich schon sehr früh gegen Rassismus. Tyron Ricketts ist Executive Producer, Creator, Autor und Schauspieler der Serie Sam, ein Sachse, die bei Disney Plus zu sehen ist. Tyron Ricketts, Sie verfolgen ja diese Debatte schon sehr, sehr lange und animieren sie auch ein Stück weit über Diversität im deutschen Film und im Fernsehgeschäft. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr?
Ich finde, dass sich aktuell eine Menge getan hat, gerade was den Diskurs angeht. Ich glaube, wir haben jetzt seit 2-3 Jahren eine Diskussion über, wie es bei uns heißt, Diversität, Inklusion und Equity in Film und Fernsehen, die es vorher in der Form noch nicht gab. Das finde ich erstmal gut, das begrüße ich, dass das ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerutscht ist. Ich finde aber, dass, wie das bei Diskussionen oft der Fall ist, wir gerade am Anfang stehen und jetzt gerade die Dinge, die verstanden werden, die gelernt werden, die müssen jetzt eben auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden und auch strukturell in die Tat umgesetzt werden. Und da stehen wir noch ganz am Anfang.
Sie meinen, wie man es ja manchmal für andere Politikfelder sagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Ja, ich denke, das kann man so sagen, ja.
Wir haben diese Debatte hier schon relativ oft gehabt in Quoted, weil das natürlich für viele Medien auch gilt, ne? Dass alle würden sich Diversität wünschen, sehen ein, dass das eine bessere Qualität bringen würde, mehr Menschen erreicht und insgesamt zeitgemäßer ist, aber dass es unheimlich schwierig ist, das sozial sozusagen ins Werk zu setzen. Wie erleben Sie das? Kurz gefragt, woran hängt's?
Ich glaube, was man jetzt im Moment gerade sieht, ist sehr viele performative Versuche, unsere Diversität, die wir ja haben in unserer Gesellschaft, die muss man ja nicht schaffen. Also die Zahlen sind ja so, wie sie sind, aber man versucht es jetzt eben sehr performativ darzustellen, indem zum Beispiel jetzt oft vor der Kamera gewisse Boxen getickt werden, also alle möglichen Dimensionen von Diversität werden jetzt gezeigt. Das Problem ist, dass die Menschen, die im Grunde an den Tischen sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden über die kreativen Prozesse, also angefangen von wer darf das Drehbuch schreiben, wenn wir jetzt mal im fiktiven Bereich bleiben, über wer darf Regie führen, wer entscheidet an den Redaktionstischen darüber, wie die Geschichte geformt wird, wer produziert das Ganze, wer schneidet die ganze Geschichte, wer entscheidet über Marketing und Kommunikation. Das sind tatsächlich oft noch die gleichen homogenen Gruppen, wie sie vorher auch an diesen Tischen saßen. Und das führt halt dazu, dass, und das, glaube ich, fällt vielen der Zuschauer auf, dass wenn diese Diversitätsdimensionen marginalisierte Gruppen heutzutage gezeigt werden, dass das oft so hölzern daherkommt. Das kommt oft sehr eindimensional daher. Man hat das Gefühl, es ist sehr aufgesetzt. Und ich glaube, das liegt daran, dass es eben nur vordergründig umgesetzt wird und nicht im gesamten Entstehungsprozess. Und das ist ja das Wichtige daran. Also wenn wir Diversität zeigen wollen, dann müssen natürlich auch Leute, die diese diversen Erfahrungen und Sichtweisen selbst gemacht haben, auch Teil des Entstehungsprozesses sein. Weil sonst ist es ja wieder ein Wir erzählen über die. Und das hatten wir ja schon, seit es Fernsehen gibt in Deutschland.
Ja, richtig. Ihr Kollege, der Schauspieler Pierre Sanussi, hat das immer kritisiert und gesagt, wir machen eigentlich im Grunde den gleichen Heimatfilm wie eh und je. Hat er überspitzt formuliert, glaube ich, den gleichen Heimatfilm wie eh und je, aber versuchen eben über die Besetzung dann noch hier und da etwas Diversity vorzuspielen. Das heißt, man hat ein fertiges Drehbuch und sagt, oh Mist, wir müssen noch hier ein bisschen Diversity realisieren. Und dann nimmt man eben People of Color, um in diese eine oder andere Rolle reinzuspringen. Sowas meinen Sie, ne? Dass das ein
genau.
Bisschen und sich dann fragt, oh je, wo kommt das jetzt her?
Ja, und es ist dann entweder, es ist nach wie vor oft sehr klischeebesetzt.
Also Rapper, Drogendealer, sowas.
Es gibt ja auch andere Klischees, die jetzt nicht so vordergründig sind. Aber stellen Sie sich vor, 5 Männer schreiben ein Drehbuch über eine schwangere Frau. Da kommt bestimmt eine interessante Geschichte dabei raus. Aber wenn selbst keine Frau mit am Tisch sitzt, die sowas schon mal erlebt hat, dann kann man eigentlich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da viel an Mehrdimensionalität und Wahrheit einfach fehlt. Und wenn als Denzel Washington gefragt worden ist, warum seine Drehbuchautoren schwarz sein sollen für die Filme, wo er spielt, dann hat er geantwortet, und das mochte ich sehr, er hat gesagt, it's not about color, it's about culture. Also es geht einfach darum, wie erlebt man Dinge anders? Wie versteht man vielleicht Kontexte, Situationen anders? Und wenn das erst bedacht wird, wenn quasi die Rolle besetzt ist, dann ist ja 90% des Entstehungsprozesses dieses Films ist ja dann schon gelaufen. Und da ist die Chance halt relativ klein, dass es dann einfach auch gut wird, denke ich.
Es gab jetzt vor kurzem so eine Debatte, wo der Präsident, haben Sie vielleicht verfolgt, der Unternehmerverbände, dem Bundeskanzler angegangen ist, dass der Tatort, dass da die Unternehmer immer die Bösen sind. Und erst fand ich es lustig, aber beim Nachdenken dachte ich, das stimmt schon. Und es ist insofern auch ein Problem als für unser Thema jetzt, dass Minderheiten oder People of Color selten die Bösen sind, sondern immer sehr lieb und verständnisvoll. Das heißt, man hat da auch so eine gewisse Scheu, die ganze Fülle der menschlichen Erfahrung da abzubilden.
Naja, ich meine, das Ziel sollte eigentlich sein, dass wir die Diversität, wie wir sie tatsächlich in unserer Welt vorfinden und auch in unserem Land vorfinden, dass man die als Normalität zeigt. Mhm. Und Normalität wäre ja, dass es alles gibt. Ne, genau. Da gibt es sehr wohl die Bösen als auch die Guten. Da gibt es die ganz Langweiligen, die weder gut noch böse sind. Das Problem, das wir in Deutschland hatten, ist, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte sehr lange nur die Bösen gewesen sind. Und jetzt, seit dieses Thema quasi auf dem Tisch ist, versucht man dann teilweise aus Vorsicht oder aus Unsicherheit genau das Gegenteil zu erzählen. Was gut wäre, ist, wenn man tatsächlich die ganze Bandbreite erzählt, aber, und auch wenn ich mich da wiederhole, eben nicht in so einer Eindimensionalität, wie wir das machen. Und das geht halt tatsächlich nur, wenn auch Drehbücher geschrieben werden von Menschen, die selbst diese Erfahrung gemacht haben und die dann diese Nuancen zwischen Gut und Böse, dass diese Nuancen eben auch sehr viel besser erzählen können, als wenn wieder dieselbe homogene Gruppe über andere Menschen schreibt. Das ist eigentlich schon die Lösung des Problems. Also eigentlich könnten wir hier aufhören zu diskutieren, weil wenn das der Fall wäre, wenn an sämtlichen Entscheidungstischen eben verschiedene Perspektiven sitzen würden, dann hätten wir das Problem gar nicht, über das wir gerade sprechen.
Einer dieser Entscheidungstische, Sie haben das in früheren Interviews und Beiträgen deutlich gemacht, ist die Filmförderung. Das wäre ja so ein Tisch. Wie kommt man in die Filmförderung und wie genau hemmt die jetzt diese Diversität? Was haben Sie da beobachtet?
Ich glaube, die Filmförderung in unserem Land ist ein Spiegel von eigentlich ja ganz vielen Positionen in der Medienbranche. Auch da sitzen eben dieselben Menschen, die Entscheidungen treffen. Und da tut sich auch einiges. Also die Moin Filmförderung macht eine ganze Menge. Hessen, wenn man jetzt auf Landesebene geht, gehen da wirklich sehr progressiv dran. Auch da besteht dieselbe Problematik. Man kann ja nur vernünftig bewerten, ob ein Film förderungswürdig ist, wenn man auch die Inhalte versteht. Und zwar mehrdimensional die Inhalte versteht. Und auch da gilt, wenn die Gremien, die sich die Geschichten durchlesen, aus derselben Gruppe Menschen besteht, und das, ich sage nicht, dass es schlechte Menschen sind, aber die sind eben ähnlich aufgewachsen, haben einen ähnlichen Bildungsstand, haben ein ähnliches Verständnis von dem Land, in dem wir leben, wenn die darüber entscheiden, welche Filme gefördert werden und welche nicht, dann zeichnet sich da das gleiche Problem ab, wie in allen anderen Bereichen auch. Ich will das mal verbildlichen. Ich hatte die Gelegenheit, mit einigen Programmplanern von den ARD-Rundfunkanstalten zu diskutieren über Diversität und Inklusion. Und mein Hauptpunkt ist, dass wir in Deutschland eine Diskrepanz haben zwischen der Realität, die wir wirklich leben, und der, die wir in der Erzählung von Deutschland erzählen. Und um das bildlich zu verdeutlichen, man will ja mit Fernsehen, mit Medien und gerade auch mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen, möchte man ja so eine Art Lagerfeuer für die Nation sein.
Wo man sich versammelt,
Dinge ausdiskutiert, wo man gemeinsam Lösungen findet, wo man Geschichten erzählt. Wenn man sich dieses Lagerfeuer in Deutschland angucken würde, dann wären eben 30% der Menschen, die da um dieses Lagerfeuer sitzen, People of Color, 11% mehr oder weniger queer, mehr als 50% weiblich, ungefähr 10% hätten eine Behinderung. Und wenn man jetzt eine Lagerfeuergeschichte erzählen will, die alle abholt, dann muss ja jeder mal zu Wort kommen. Und zwar mehr oder weniger in der prozentualen Verteilung, wie man eben auch existiert in diesem Land. Und solange man das nicht hat, erzählen wir uns gemeinsame Lagerfeuergeschichte, die eben ganz viele Leute außen vor lässt oder verzerrt und seltsam darstellt. Und das ist natürlich dann für diese Gruppe, die um dieses Lagerfeuer sitzt und dann am nächsten Tag wieder rausgeht, um sein Leben zu bestreiten, das ist natürlich keine unterstützende Geschichte, wenn da nur eine sehr kleine Gruppe den Ton angibt und versucht zu erklären, in die Richtung müssen wir gemeinsam gehen. Und das sehe ich so ein bisschen auch als Verantwortung von unserer Film- und Medienbranche, dass wir eine Landkarte zusammen erstellen, quasi so eine Roadmap, wie wir als Gesellschaft vernünftig zusammenleben wollen. Und ich glaube, das ist gerade im Moment, wenn man sich die politische Situation anguckt, sehr, sehr wichtig, dass wir diese Erzählung, dass wir uns die zu eigen machen, sonst kommen nämlich andere und versuchen da eine andere Richtung vorzugeben. Und ich wünschte mir, dass die Film- und Medienbranche nicht nur auf die Zahlen guckt, sondern auch tatsächlich diese Verantwortung, diese gesellschaftliche Verantwortung erkennt und wahrnimmt und ausfüllt.
Ja, sie sind da sehr bescheiden. Also es geht ja da auch um eine sehr starke symbolische Macht. Die Frage, was wir als gesellschaftlich normal, was wir als wünschenswert erachten, wo Probleme aufgezeigt werden, wo Lösungen aufgezeigt werden, das wird ja sehr, sehr stark im fiktionalen Fernsehen, im Film wiedergespiegelt. Das heißt, es geht da auch um eine ganz große symbolische Macht. Mein früherer Chef, der FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher, sprach mal von Hollywood als der Kirche des 20. Jahrhunderts. Ja, also das ist ein sehr starke Mittel, die Welt zu ordnen, das, was wir so sehen. Und wenn man natürlich nur sieht, das sieht alles aus wie früher, wie in der Serie diese Drombuschs, wo nur weiße Menschen über weiße Probleme reden, dann ist es natürlich kein Wunder, dass Menschen mit der Realität und dem, was sie im Fernsehen sehen, dann eine totale Diskrepanz erfahren. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Es gab ja auch so Checklisten bei der Förderung für Diversität. Wie stehen Sie dazu? War das erfolgreich?
Es gab noch keine verbindlichen, zwingenden Checklisten bei der Förderung. Es gibt bis jetzt nur Selbstverpflichtungen, die aber keine Konsequenzen haben, wenn die nicht eingehalten werden. In der idealen Welt wäre das natürlich ganz toll, wenn wir jetzt alle so viel dazulernen und wenn jeder aus einem Eigeninteresse heraus dafür sorgen würde, dass wir eine bessere, eine treffendere, eine gerechtere Erzählung von Deutschland erschaffen würden. Aber in der Realität ist es natürlich nicht so, weil keiner hat Lust, sich selbst vom Futtertrog zu verdrängen. Und darum glaube ich, dass bis wir an einem Punkt sind, wo diese strukturell gewachsenen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ausgeglichen sind, glaube ich sehr stark daran, dass wir mit Quoten arbeiten müssen. Weil gerade in der Vergangenheit, wenn es um Geschlechterparität zwischen Männern und Frauen ging, hat uns ja die Praxis gezeigt, dass Quoten das einzige Instrument waren, das funktioniert hat. Also die schneller dafür gesorgt haben, dass Ungerechtigkeit ausgeglichen wird. Und dann kann natürlich wieder Erfahrung, Leistung, Qualität kann dann wieder das ausschlaggebende Kriterium sein. Aber man kann ja keine gute Leistung erbringen, wenn man gar nicht die Chance bekommt, Erfahrungen zu sammeln, wenn man gar nicht die Chance bekommt, zu zeigen, auch was man kann. Und ich finde, das gilt eben nicht nur für Fiktion, sondern das gilt genauso für Dokumentation, das gilt für Journalismus, also für jegliche Art von Storytelling, die wir haben in unserer Medienlandschaft.
Ja, es ist ein ganz starker Mechanismus in der sozialen Welt, dass wir auf Reproduktion setzen. Das heißt, ich vertraue erstmal eher jemandem, der so aussieht wie ich, der auf die gleiche Schule gegangen ist wie Dings. Das liegt uns einfach näher und diese erstmal erste Reaktion muss eben kontrolliert werden, wenn die Gesellschaft sich entwickeln will, durch rationale Überlegungen und dann auch durch solche Mittel wie Quoten. Die BBC hat ja so eine Diversitätsquote eingeführt von 20% bei allen Produktionen. Und ich für meinen Teil, ehrlich gesagt, wenn ich nach einer guten Serie, nach einem guten Drama suche, dann versuche ich schon auch mir Produktionen der BBC rauszufischen. Also es hat ja auch dann was mit der Qualität zu tun.
Das ist genau das, wo ich eingangs versucht habe hinzukommen. Also die Qualität wird besser, es wird natürlich mehrdimensionaler. es wird vielleicht auch spannender, sich andere Blickwinkel anzuschauen. Und selbst 20% für die BBC ist, wenn man ehrlich ist, eine relativ geringe Quote. Wenn man sich die Bevölkerung in England anschaut. Aber das ist natürlich besser als gar nichts. Und ich kenne den Referentenentwurf für die Novellierung des Filmfördergesetzes. Da kann ich Ihnen sagen, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben da noch nicht mal 20% drinstehen.
Okay.
Also, obwohl wir jetzt die Möglichkeit hätten, mit einem neuen Filmfördergesetz quasi Weichen zu stellen und die bekannten Ungleichheiten, das bekannte Ungleichgewicht, und das ist ja nicht nur mein Gefühl, sondern es gibt ja Studien, die das belegen, auszugleichen, gibt es in Deutschland von den Leuten, die Entscheidungen treffen, nicht die Bereitschaft, da eine Gleichberechtigung herzustellen. Und da ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber wenn man weiß, wo der Hase im Pfeffer liegt und es trotzdem nicht verändern möchte, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Ignoranz ist oder ob das nur jetzt ein instinktives Verhalten, dass man nur zu denen hält, die wirklich auch blond sind und blaue Augen haben. Das weiß ich nicht.
Meinen Sie, das ist auch vielleicht so ein Kuschen, dass man nicht eine Kampagne von rechts dann haben will, nach dem Motto, unser schöner deutscher Film, unser schöner deutscher Heimatfilm, wird jetzt hier verhunzt durch irgendwelche woken Bürokraten? Wer weiß, das könnte mitspielen.
Ich weiß, also ich finde, es geht ja nicht, in dieser ganzen Woke-Debatte geht es ja nicht darum, woke zu sein, sondern es geht ja in erster Linie immer um Gerechtigkeit. Gerechte Chancen, gerechte Möglichkeiten, auch Teil des Diskurses zu werden. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht hat man einfach keine Lust, den Profit, den Reichtum, den Einfluss, den man hat, zu teilen. Ne? Und ich meine, das ist ja immer so eine Sache, dass Gesellschaften ja immer darum ringen, wer bestimmt, wohin die Reise geht. Nur wir sind jetzt mittlerweile, allein wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man sich den demografischen Wandel anguckt, ist es ja wichtig für unsere Gesellschaft, dass da eben auch Deutungshoheit, Einfluss umverteilt wird. Weil es gibt ein ganz tolles Buch von Aladin El-Mafalani, das heißt das Integrationsparadox, das einfach beschreibt, dass jetzt, wo mehr Leute mitreden dürfen, die vorher eben keine Stimme hatten, dass es da Schließungstendenzen gibt von Leuten, die vielleicht früher ja auch eher ein bisschen offener eingestellt waren. Und was Aladdin auch sagt, ist, dass die Leute, die jetzt bald in Rente gehen werden, dass deren Rente in Zukunft von den Menschen bezahlt wird, die Migrationsgeschichte haben hier in Deutschland. Und ich glaube, allein aus dem Grund, dass man da nicht irgendwann wirklich einen sehr, sehr starken, sehr, sehr intensiven, unangenehmen Kulturclash hat, muss man jetzt einfach gemeinsam eine Erzählung erfinden oder eine Erzählung finden, in der alle Leute zu Wort kommen, was zu sagen haben und die vor allen Dingen, die verbindend wirkt und nicht spaltend und trennend, wie wir es jetzt teilweise noch so oft haben.
Sie haben eine andere Diskussion auch immer wieder angeregt, die auch mit Quoten zu tun hat, allerdings mit den Einschaltquoten. Also jetzt nochmal ein anderes Thema. Das heißt, im Fernsehen wird ja, viele haben das bestimmt schon mal gehört, die Einschaltquoten, aber die wenigsten wissen im Grunde, wie die gemessen werden. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass sich auch daraus ein totales Ungleichgewicht ergibt. Könnten Sie das nochmal für uns zusammenfassen?
Also fairerweise ist das schon ein paar Jahre her, wo ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Da habe ich mal bei der GfK und der AGF angefragt, wie denn die Quoten tatsächlich erfasst werden. Und zu dem
Also
Zeitpunkt war es
das sind
so.
diese Marktforschungsinstitute, die diese Quoten erheben, ne? Nur
Genau.
zur.
Und zu diesem Zeitpunkt sah das so aus, das ist jetzt so 4, 5 Jahre her, dass eben die Einschaltquote hauptsächlich in 5.500 Haushalten ermittelt wurde, bei denen der Hauptverdiener muttersprachlich Deutsch sein musste. Da war ein so ein Muster, Ort war Hasloch, das ist so eine etwas größere
In der
Kleinstadt,
Pfalz, ne?
wo angeblich eben die Bevölkerung so dargestellt ist, wie sie in Deutschland ist. Aber zum Beispiel bei dieser Erhebung damals waren Mitbürger mit türkischer Migrationsgeschichte überhaupt nicht erhoben, weil die eben kein EU-Mitglied gewesen sind. Und dadurch ist eben schon die größte Minderheit, die wir in Deutschland haben, durfte gar nicht mitreden und durfte überhaupt nicht mitbestimmen, ob sie jetzt ein Programm gut oder schlecht findet. Wenn jetzt der Hauptverdiener muttersprachlich Deutsch sein muss, das heißt, zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich der Mann. Was heißt muttersprachlich Deutsch? Und wenn diese Gruppe aber entscheidet, was in Anführungszeichen gut oder schlecht ist im Fernsehen, dann hat man eben eine Währung, die ja nicht der Realität unseres Landes entspricht. Und wenn das aber wieder Weichen stellt dafür, was in Zukunft produziert wird, dann verhindert das ja Innovation und es verhindert natürlich auch ja Integration.
Ja, weil gerade in solchen Familien, wo die Eltern eben vielleicht noch nicht lange in Deutschland sind unter Umständen oder die Sprache hier erst lernen, da wird ja auch viel Fernsehen geguckt. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument und Medium zur Sozialisierung und zur Aufklärung. Und es ist natürlich auch deren Medium. Es ist unfassbar, dass man das nicht abfragt.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch als kleines Gedankenspiel. Wir sind in Deutschland ein Land, wir lieben Krimis.
Ja.
Und das ist ja auch schön und gut. Aber dann kann man sich zum einen fragen, was bedeutet das, wenn ein Land sich die eigene Realität fast ausschließlich durch die Augen von Polizisten anschaut? Mhm. Und dann kann man sich fragen, was ist denn, wenn man, sagen wir mal, ein Mensch mit Migrationsgeschichte ist, der vielleicht aufgrund seiner Erfahrung gar nicht so ein positives Bild von der Polizei hat, weil man vielleicht rassistische Erfahrungen gemacht hat, weil man vielleicht oft ohne Grund angehalten wurde und erstmal per se verdächtigt wird, so wie mir das zum Beispiel vor gar nicht langer Zeit, vor einem halben Jahr bin ich nach Bayern gefahren und wurde dann an einer Raststätte rausgezogen. Mhm. Und das ist in Ordnung, wenn sich jemand meinen Fahrzeugschein anschauen möchte. Da habe ich nichts dagegen, aber wenn mein Fahrzeug dann nach Diebesgut durchsucht wird und mir das so zugegebenerweise mir die Polizisten sagen, ja, man kann ja nie wissen, wir untersuchen jetzt mal ihr Fahrzeug nach Diebesgut, dann prägt das natürlich meine Sichtweise auch auf die Polizei. Ne? Und wenn es dann heißt, lass uns doch mal schauen, welche politischen Einstellungen bei der Polizei vorherrschen, und dann heißt es so, nee, wir dürfen die Polizei nicht auf Rassismus untersuchen, weil das ist ja in Deutschland verboten. Dann wiederum erzählt man sich aber die Sichtweise von Deutschland fast ausschließlich durch die Augen von Polizisten. Ich denke, dass man da auch nochmal dran gehen kann. Ne? Und am Ende des Tages, mir geht es ja nur darum, ich möchte eine Erzählung schaffen, die uns dabei hilft, dass wir alle friedlich zusammenleben wollen, weil am Ende des Tages, denke ich, möchte das ja jeder.
Ja, und vor allem, wenn man das reproduziert, diese alten Sachen, wir wissen ja, dass auch viele Polizisten in so rechtsextremen Chatgruppen unterwegs waren. Wir hatten das gerade nochmal beim Thema Hanau besprochen. Also insofern gibt es da wirklich ein massives Problem. Und das wird natürlich dazu führen, dass dann Angehörige von Minderheiten, People of Color, das sich halt nicht mehr angucken. Das heißt, die Basis, das Publikum wird einfach schrumpfen. Und das ist ja auch eine Sache, die keiner will. Ich habe noch eine Frage. Jetzt am Wochenende sind ja die Oscarverleihung. Haben Sie das ein bisschen verfolgt, diese Debatte um Ilka Chatak und dass er so wenig in den Medien vorkam? War das auch Ihr Eindruck oder wie schauen Sie da drauf?
Ich habe das verfolgt. Ich habe das auch aus den sozialen Medien erstmal gesehen. Die sind ja meistens ein bisschen schneller als die anderen Medien und ich kenne das selber auch, dass es als Mensch mit Migrationsgeschichte einfach schwieriger ist, ja, genannt zu werden. Oder dass man teilweise auch übersehen wird, obwohl man vielleicht derjenige war, der eine Sache initiiert hat. Trotzdem wird dann jemand genannt, der das vielleicht zu gleichen Teilen auch gemacht hat, aber der schon einen größeren Track Record hat oder der einfach mehr in das Bild der Journalisten passt, dass der auch jemand sein kann, dem man es zutraut. Mhm. Also ich kenne das selbst aus meiner eigenen, jetzt fast 30-jährigen Laufbahn in der Medienwelt. Das war in der Musikbranche so, das war als Moderator so, als Schauspieler, aber jetzt auch als Produzent. Und ich denke, das ist einfach nur ein Symptom von dem, worüber wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen haben. Mhm. Ich bin eigentlich angetreten, ich wollte eigentlich früher nur ein Schauspieler sein, der schöne Rollen spielt, und bin dann eigentlich so ein bisschen reingedrängt worden in diese Politiker-Lobby- Produzentenposition.
Yeah.
Ich würde einfach auch gerne mal wieder ganz, ganz normale Rollen spielen. Schöne, nicht klischeebesetzte. Das wäre ganz toll.
Das verstehe ich. Herzlichen Dank, Tyron Ricketts, für diese Einschätzung. Und ich freue mich, Sie dann bald wieder in anderen Rollen auch zu sehen. Aber natürlich auch vielen Dank für Ihre Arbeit und für Ihr Engagement und für das Interview heute. Herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Also ich bin gespannt, wie die Verleihung der Oscars über die Bühne gehen wird und hoffe, dass da unheimlich viele inspirierende Momente sind, die auch Lust machen, auch die deutsche Film- und Fernsehbranche umzugestalten. Die Qualität wird auf jeden Fall davon profitieren, wenn wir andere Storys uns erzählen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Punkt, um eine Kultur auch aufzustellen, die mehr auf Diversität und die tatsächlichen Realitäten unserer Gesellschaft eingeht. Ich weiß aus Frankreich, da sind die Debatten rund um das Kino immer existenzielle Debatten, jetzt auch derzeit zum Thema MeToo und Sexismus im Filmgeschäft. Das sind Debatten, die das ganze Land erreichen. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, da hat es eine ganz andere Tradition und Stellenwert, aber ich denke, wir kommen dahin, weil auch gerade in der Auseinandersetzung mit den Visionen der radikalen Rechten muss eben die offene Gesellschaft hier auch umbauen und fitter und besser werden. Wir hören uns wieder am 21.03. mit einer neuen Folge von Quoted. Diesmal ist dann hoffentlich Nadja Sabura wieder dabei. Und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.